Wir wollen heute eine wirklich wunderbare Stelle betrachten. So, lass mich das jetzt als erstes richtig einrichten. Genau. Okay. Angst vor der Zukunft. Was kommt auf uns zu? Da gibt es so viele Dinge, die wir gerade jetzt überlegen. Was könnte jetzt in der Zukunft sein? Was wird passieren? Und das kann uns wirklich auch ängstlich machen oder besorgt machen. Aber das Wort Gottes gibt uns klar und deutliche, wunderbare Erklärungen und Wahrheiten, die uns stärken und uns helfen in dieser Zeit, wo wir nicht wissen, was die Zukunft hält. Ich möchte mit einem Beispiel beginnen. Hast du mal einen wackeligen Tisch in einem Restaurant erlebt? Du setzt dich hin, du freust dich auf dein Essen und du willst gleich bestellen und dann merkst du, oh, wackel, wackel, wackel. Und du denkst, oh Mann, jedes Mal, dass du dein Gewicht drauf gibst, wackelt es auf deine Richtung und dann, wenn du deine Hände weggibst, wackelt es auf zur andere Richtung. Und das nervt irgendwie, oder? Das ist wirklich nicht besonders angenehm. Und wenn du bist wie ich, dann suchst du irgendetwas und versuchst dann den Fuß auszugleichen, also damit der Tisch nicht mehr wackelt. So wackeln ist nicht schön. Es zeigt, dass etwas nicht stabil ist. Und du denkst, wenn mein Getränk könnte auch dann eben irgendwie umgestoßen werden oder irgendwas, weil der Tisch wackelt. Und das bringt nicht. Es ist nicht schön, wenn etwas wackelt. Andere Dinge wackeln und man weiß, das ist doch wirklich gefährlich. Also wir haben eine Hütte im Garten vor ein paar Jahren aufgebaut und das ist so eine Metallhütte, Gerätehütte. Und diese Hütte, bevor das stabil ist, stehen die Wände so einfach wackelig da und wir mussten wirklich diese Wände ganz festhalten, damit wir alles zusammenbauen konnten. Weil hätten wir sie nicht gehalten oder irgendwie so gestützt, dann wären sie umgefallen und wären sie dann total verbogen gewesen und wäre die Hütte dann vielleicht auch nicht wirklich richtig hätten wir es nicht richtig zusammenbauen können, anders gesagt. So ist, dass es wackelig war schlecht. Und natürlich auch in anderen Bereichen, wenn du jetzt eine Brücke, wenn du wandern gehst und dann gibt's irgendeine Brücke da und du merkst, diese Brücke ist sehr wackelig und das Holz ist sehr alt und du denkst dich, oh, fest und stabil ist das nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich über diese Brücke gehen soll oder nicht. Wackelige Dinge sind nicht gute Dinge. Die gefallen uns eigentlich nicht. Wir merken, wenn wir etwas Wackeliges haben, dass es nicht so ist, wie es sein soll. Wir haben eine Stelle im Jesaja, der Prophet spricht von etwas, das immer wieder wackelt. Und ich habe das gelesen und ich dachte, das ist so interessant. Wenn du Jesaja 40, wenn ihr bitte Jesaja 40 aufschlagen würdet, wir werden heute einige Stellen aus Jesaja 40, 41 und bis auf 43 auch anschauen. Aber interessanterweise damals gab es auch etwas, das gewackelt hat, das nicht stabil war, dass die Menschen immer wieder angeschaut haben und dachten, na, das darf nicht wackeln, wir müssen irgendwas unternehmen, dass es nicht wackelt. Komischerweise ist es etwas, das wir vielleicht nicht erwarten würden. In Jesaja 40 und Vers 19. Das Götzenbild, das hat der Künstler gegossen und der Goldschmied überzieht es mit Gold und lötet silberne Kettchen daran. Wer aber zu arm ist, wählt als Weihgeschenk ein Holz, das nicht fault, und sucht sich einen Schnitzer, der ein Götzenbild herstellen kann, das nicht wackelt. Sag, okay, dieses Götzen, man muss irgendwie das aufstellen, muss es richtig schnitzen, muss es richtig machen, damit es nicht wackelt. Und dann später in Kapitel 41, Vers 7, der Prophet Jesaja sagt, der Künstler ermutigt den Goldschmied, der, welcher mit dem Hammer glättet, ermutigt den, der auf den Amboss schlägt, indem er von der Lötung sagt, sie ist gut. Und er befestigt es mit Nägeln, damit es nicht wackelt. Und du denkst, das sind ihre Götzen. Darauf vertrauen diese Menschen. Sie beten zu diesen Götzen. Sie bitten diese Götzen um Hilfe. Aber die müssen selbst dafür sorgen, dass es nicht wackelt. Weil dieses Götzenbild, dieses falschen Gott kann nichts für sich selbst tun. Es ist schwach. Es wackelt. Ich glaube, wir haben in den letzten Tagen gemerkt, dass unsere Gesellschaft wackelt. Wir haben vielleicht gedacht, wir sind so technologisch fortgeschritten, wir können durch die Wissenschaft und durch Medizin und durch alles, was wir herausgefunden haben, wir kennen uns mit DNA jetzt aus, wir kennen uns mit so viele wissenschaftliche und technologische Dinge wunderbar aus, können riesige Gebäude bauen, wir können Waffen bauen, die smart sind und da müssen wir nicht mal selbst kämpfen. Das sind alle schlimme Dinge, aber wir sind so fortgeschritten, diese Waffen sind schrecklich, aber wir denken, wir sind geschützt, wir vertrauen alle diese Dinge, aber dann kommt ein kleines Virus. Und dieses kleine Virus stellt die gesamte Welt auf den Kopf und bringt alles ins Wackeln, wo man wirklich nicht weiß, wie es weitergeht. Es ist, als ob Gott uns sagen wollte, hey, ihr glaubt, ihr braucht mich nicht. Ihr glaubt, ihr seid so sicher und so geschützt und ihr könnt alles überwinden. Aber schau, ich brauche nur einen kleinen Virus da, euch zuzulassen. Und dieses kleine Viruschen bringt alles durcheinander. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass Gott dieses Virus jetzt erzeugt hat. Aber dieses Virus ist etwas, das uns was beibringen kann uns was lehren. Und Gott will auf jeden Fall, dass wir durch diese Situation nachdenken und verstehen, dass wir eigentlich sehr auf wackeligen Boden stehen, wenn wir nicht mit ihm verbunden sind, wenn wir ihn nicht kennen, wenn wir denken, dass wir unzerstörbar wären und wenn wir meinen, dass unser Leben hier in dieser Welt irgendwie stabil und ja sicher wäre. Das ist es nicht. Und das war es auch nie. Also immer wieder haben wir davon gehört, wie Menschen unerwartet jung gestorben sind oder jung erkrankt sind, jung, zu früh, würden wir sagen, das Leben verlassen haben, diese Welt verlassen haben. Das Leben war nie sicher. Aber wir haben uns das irgendwie eingebildet, dass es so ist. Und jetzt müssten wir eben zugeben, naja, so sicher ist es auch nicht. Wir wollen heute die Frage angehen, wie soll ich damit umgehen? Ich bin vielleicht dazu versucht, ängstlich zu sein. Dieses Virus, dieser Coronavirus, Corona heißt Krone und das ist einfach, wie es ausschaut. Und das hat die ganze Welt getroffen. Die ganze Welt leidet unter dieser Situation. Und wir schauen unsere kleine Kugel an und wir merken, okay, irgendwie sind wir schon so durch Globalisierung miteinander verbunden und so ein kleines Virus kann uns alles wirklich durcheinander bringen und ein großes Gefahr sein für alle Menschen auf der Welt. Und wenn wir sowas merken und in unser eigener Verstand, uns auf unseren eigenen Verstand stützen und statt dem Herrn Jesus anzuschauen, wenn wir versuchen, alleine damit zurechtzukommen, da könnten wir wirklich ängstlich werden. Unser Fleisch, unser menschliches Teil ist dazu versucht, eben vor alles, was ungewiss ist, wenn die Zukunft ungewiss ist, wenn es unsicher ist, dass unser Herz eben verunsichert wird, dass es unser Herzen plagt. Angst vor einer ungewissen Zukunft kann unsere Herzen plagen. Das dreht sich nicht unbedingt nur um uns. Also vielleicht ist da irgendjemand, der besonders besorgt ist wegen seiner eigenen Gesundheit. Aber ich glaube, es trifft viel mehr zu, dass wir besorgt sind wegen anderer Menschen. Ich weiß, für mich ist das ein Problem. Ich denke nicht so sehr, was wird mir passieren, aber was wird mit meinen Kindern passieren? Was wird mit meiner Mutter passieren? Was wird mit die Eltern meiner Frau? Was wird mit unseren Verwandten passieren? Das sind Dinge, die wir haben viele Fragen, aber keine Antworten. Aber der Herr weiß das. Und wenn wir auf den Herrn schauen, finden wir auch Ruhe. Diese Was-wäre-wenn-Frage ist eine gefährliche Frage, weil wir haben nie eine Antwort darauf und die Möglichkeiten sind unzählbar. Das sind unglaublich viele Möglichkeiten. Was wäre, wenn? Wenn wir uns auf die Was wäre, wenn fokussieren, dann fokussieren wir auf das, was uns beunruhigt. Wenn wir auch uns fokussieren auf Was könnte sein? Wir wissen nicht, was sein könnte. Und daher ist es wichtig, dass wir in solche Zeiten, wenn wir nicht wissen genau, wie die Zukunft ausschauen wird, wie eigentlich es immer ist, aber jetzt merken wir das besonders klar, dass wir in solche Zeiten uns auf das, was wirklich ist, konzentrieren. Das, was wahr ist, konzentrieren. Und heute, was wir lernen wollen, was wir, unser Fazit, ist, da Gott die Zukunft kennt und uns versprochen hat, dass er uns immer treu beistehen wird, dürfen wir der Zukunft ohne Angst entgegengehen. Wir wissen nicht, was morgen mit sich bringen wird, aber wir wissen, dass Gott das weiß und dass er uns versprochen hat, dass er immer uns treu sein wird, seine Kinder, und dass er immer leitet und lenkt, dass alles zum Besten dient, denen, die ihn lieben, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wir dürfen wissen, dass Gott keine Fehler macht und dass er uns durchtragen wird in den nächsten Tagen. Was für eine wunderbare, absolute, richtige Realität. Und das wollen wir anhand von dem, was Jesaja erlebt hatte vor hunderte Jahren, eine Wahrheit erkennen aus dem Wort. Gott hat sich nicht verändert. Jesaja als Prophet erlebte und diente Gott in der Zeit von 740 vor Christus bis ungefähr 701 vor Christus. So, wir reden hier von jetzt wirklich viele, viele Jahre. Also 2700 Jahre her ist das alles passiert, was der Jesaja erlebt hat. Aber wir Menschen haben uns nicht geändert in diese 2700 Jahren. Damals hatten Menschen Angst und waren unsicher, heute genauso. Unsere Herzen haben immer noch die gleichen Herausforderungen. Damals auch der Jesaja hat gedient unter vier verschiedene Könige in Juda. Und diese Könige waren nicht alle gut. Manche davon waren richtig böse, waren richtig schlecht, waren gottlos. Und auch in dieser Zeit, der große Bruder zum Norden, Israel, wurde endgültig in der Gefangenschaft weggeschleppt und hörte auf zu existieren. Und stell dir vor, du bist da im südlichen Bereich von der ehemaligen israelischen Reich und du bist in Judäa, in Juda, und da auf dein großer Bruder Israel, Ephraim, gibt's nicht mehr. Wegen Gottes Gericht wurde es einfach verschleppt und in Gefangenschaft genommen. So, Jesaja wusste, was es bedeutet oder wie es ist, in eine sehr unsichere Zeit zu leben. Für ihn waren politische Unsicherheiten da und auch geistliche Unsicherheiten da, wo das Volk sich gegen Gott gewendet hat. Und er wusste auch, dass es für Israel, für Judäa, für Juda, dieser südliche Teil, dass es da auch eine begrenzte Zeit gibt, bevor sie auch dann Gottes Gericht erleben würden. Und interessanterweise, wir wissen auch, dass Gott eines Tages auch diese Welt wieder richten wird. Ist Coronavirus ein Teil seines Gerichts? Es ist auf jeden Fall nicht sein Segen. Es kann zum Segen werden, wenn wir darauf richtig reagieren, aber das zählt nicht zu seinem Segen, indem er zulässt, dass sowas passiert. Er will uns wachrütteln, er will das verwenden. Aber das ist das jetzt das Endgericht sozusagen Gottes? Ich glaube nicht, aber das weiß nur der Herr. Wir sehen hier eben, dass Gott weiß ganz genau, was die Zukunft ist. So, was sagt Gott in dieser Zeit? Was ist eine klare Aussage, dass der Herr Jesaja gibt in Jesaja Kapitel 40 und 41? Wir haben letzte Woche die Stelle gelesen am Ende von Jesaja 40, wo es steht, weißt du es denn nicht, hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt, und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und dann, Kapitel 41, Vers 10, sagt er, fürchte dich nicht. denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Das ist die Botschaft, die Gott an seinem Volk richtet in ungewisse Zeiten. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Wir wollen diese Verse in Kapitel 51 ein bisschen genauer jetzt anschauen. Was sagt der Prophet Jesaja zu uns? Was sagt Gott durch Jesaja zu uns heute? Als erstes sehen wir natürlich in dieser Stelle, dass Gott in Verse 1 bis 8, Gott zeigt, dass er souverän ist, dass er wirklich die Herrschaft hat, dass er die Kontrolle nicht verloren hat. Auch wenn so viele schlechte Dinge damals in Israel und in Juda passiert sind, Gott ist trotzdem souverän. So unsere erste Wahrheit aus dieser Stelle, diese zeitlose Wahrheit, zeitloses Prinzip, ist, dass Gott souverän ist. Und wir haben deswegen keinen Grund, Angst zu haben vor der Zukunft. Oder anders formuliert, wie ich es auf dem PowerPoint habe hier, da Gott souverän ist, haben wir keinen Grund, Angst vor der Zukunft zu haben. Gott ist der, der die Kontrolle hat. Wenn wir Verse 1 bis 8 anschauen, da merken wir hier einige Dinge, die der Herr uns sagt. Das erste, was wir hier merken, sehen wir in Vers 2. Wer hat vom Anfang her den erweckt, dem Gerechtigkeit begegnet auf Schritt und Tritt? Wer gibt Völker vor ihm hin und unterwirft ihm Könige? Er macht sie wie Staub vor seinem Schwert, wie verwehte Stoppeln vor seinem Bogen. Wovon redet er hier? Er redet hier an dieser Stelle ganz einfach, dass er leitet und lenkt das politische Weltgeschehen. Genau das sehen wir auch eben in Kapitel 40, wo er ganz klar und deutlich diese Dinge sagt, dass er alles im Griff hat. Sein Wort ist das, was nicht in irgendeiner Art und Weise vergeht. Aber diese politische Persönlichkeiten, politische Mächte und so haben kein langfristiges Bleiben. Also die sind einfach ein Werkzeug in seiner Hand. Er ist souverän und er leitet und lenkt das politische Weltgeschehen. Er, wie es sagte, wer gibt Völker vor ihm hin und unterwirft ihm Könige? Wer wirkt in dieser Art und Weise? Und das ist Gott selbst. So, wenn du heute diese weltlichen Ereignisse betrachtest und fragst, wo ist Gott, dann sagst du, er ist mittendrin, was da alles passiert. Er ist der das leitet und lenkt und verwenden wird. Und wir müssen beten und weiter vertrauen, dass er wirklich dass die Regierungen auch auf weise Entscheidungen treffen, ist am besten gesagt. So, das ist das Erste, das wir an der Stelle sehen. Und dann zweitens, es gibt keine anderen Götter. Also die anderen Götter können nicht handeln. Also wenn Menschen sich vertrauen auf irgendwas, das der Mensch selbst gemacht hat, wie damals Menschen auf selbst gebastelten Götzen vertraut haben, wenn wir auf Wissenschaft vertrauen oder wenn wir auf unser Technologie vertrauen und meinen, so werden wir das besiegen. Vielleicht werden wir ein Impfstoff oder vielleicht werden wir eine Behandlung erfinden. Aber werden wir Krankheit je wirklich besiegen? Nein. Wir müssen uns auf den Herrn verlassen. Er ist unsere Hoffnung. Andere Götter, andere Dinge, worauf wir uns verlassen, werden uns keine Sicherheit geben können. Nur der Schöpfer Gott, nur er selbst. Er ist es, der uns hilft. Und Verse 8 bis 9, er hat sich ein Volk auserwählt. Er sucht dich. Damals suchte er Israel aus. Er hat Israel ausgesucht, um sein Volk zu sein, damit Jesus kommen kann. Es dreht sich um Jesus Christus. Das ist der Grund, warum er eben gekommen ist. Er hat sich ein Volk auserwählt. du sitzt da und du hörst, was ich hier jetzt gerade sage, und du merkst, Gott greift in dieser Welt ein. Das ist, was sein Wort behauptet. Gott ist nicht untätig. Gott ist nicht weit entfernt. Gott ist nicht desinteressiert. Er wirkt in dieser Welt, genau wie damals. Und das tut er auch heute. So, als erstes wollen wir das erkennen. Er ist souverän. Aber dann als zweites, und das ist unser letzter Punkt, aber da wollen wir ein bisschen mehr Zeit damit verbringen. Als zweites merken wir, da Gott verspricht, bei uns zu sein, bei seinem Volk zu sein, haben wir keinen Grund, Angst vor der Zukunft zu haben. Er ist souverän. Aus dieser Wahrheit entsteht Stabilität für die Zukunft. Das, was wir das in der gesamten Eröffnung auch betrachtet haben und überlegt haben, das ist die Botschaft, die wir heute betonen möchten. Unsere Stärke, unsere Stabilität ist in Jesus Christus alleine zu finden. Sein Beistand bedeutet tatsächliche Hilfe. Vers 10 haben wir jetzt zweimal gelesen. Da steht, fürchte dich nicht. Warum? Nicht, weil es keinen Grund gibt, dich zu fürchten. Nicht, weil es keine Herausforderungen gibt. Der Grund, warum wir uns nicht fürchten, ist, weil ich bin mit dir, sagt Gott. Der Grund, warum wir stark sein können, ist, weil ich bin dein Gott, sagt Gott. Sei nicht ängstlich. Er stärkt uns. Er hilft uns. Er erhält uns durch seine starke Hand, durch die rechte Hand seiner Gerechtigkeit. Er ist stark, er stärkt, ich stärke dich, ich helfe dir, ich erhalte dich, und wie? Durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Jesaja ist ein Prophet, der extrem viel über den kommenden Messias erzählt hat. Er hat viele Offenbarungen bekommen über Jesus, der kommen wird. Und wir sehen auch hier in dieser Stelle eine wunderbare Darstellung für das, was Jesus Christus für uns getan hat. Wenn wir diese Stelle lesen und nicht erkennen, dass es in einem prophetischen Zusammenhang findet, wo auch der Messias angesprochen wird, zum Beispiel in Kapitel 40 kommt diese sehr bekannte Stelle vor, wo der Prophet Jesaja sagt, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Eine klare Aussage, eine klare Prophezeiung, dass Gott zu uns kommen wird, dass Gott Mensch wird. Er sagt, es wird eine Stimme geben, der wird ausrufen, ebnet den Weg für unseren Gott. Er wird unter uns sein. Und das ist auch, was Johannes Evangelium uns sagt. Gott ist Fleisch geworden. Das Wort ist Fleisch geworden und wohnte unter uns. Jesus Christus, wahrer Gott, wahrer Mensch. Da steht auch Vers 5 in Jesaja 40. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Vers 9. Seht, da ist euer Gott. Jesaja spricht von Jesus. Immer wieder spricht er von Jesus. Und jetzt sagt er, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, ich bin dein Gott. Wie hat Gott dafür gesorgt, dass wir Hilfe bekommen? Er sagt, ich stärke dich, ich helfe dir auch. Er hat uns heute durch Jesus Christus Hilfe gegeben. Vielleicht stellst du dir die Frage, ja, wie hilft mir das jetzt mit Coronavirus? Ich sitze zu Hause alleine und kann nichts machen, kann das Haus nicht verlassen, ich bin mit meinen Kindern die ganze Zeit und das läuft ganz gut meistens, aber manchmal ist das auch ein bisschen herausfordernd. Wie kann jetzt Jesus Christus mir mit dieser Sache helfen? Natürlich, der Grund ist, er wird durch seine Gnade, durch sein Wirken in deinem Herzen dir eine Ruhe geben und helfen zu verstehen, dass es was Größeres gibt, so was Wichtigeres gibt als dein irdisches Leben. Wenn du meinst, dass das Leben betrifft oder besteht aus Spaß haben, fortgehen, Kino besuchen, was weiß ich, alles Sport, das ist alles auf einmal weg. Und wir haben irgendwie gedacht, das ist das Leben, oder? Luxus, Unterhaltung, Spaß, aber auf einmal nichts. So dann, wenn das so schnell weg sein kann, wozu bin ich überhaupt da? Und das ist das Wunderbare an Jesus Christus. egal was im Leben vorkommt, niemand kann uns Jesus Christus wegnehmen. Unsere Lebensfreude, unser Lebensziel bleibt immer gleich. Unser Herr Jesus. Und er will, dass wir in dieser Welt, wo es immer Schwierigkeiten gegeben hat, dass wir eben nicht ein Herz haben, das sich erschreckt. Jesus Christus selbst sagte in Johannes 14, Vers 1, euer Herz erschrecke nicht. Ihr sollt es nicht machen. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Manchmal höre ich die Frage, hey, ich glaube eh an Gott, wozu brauche ich Jesus? Ich glaube an Gott, das reicht genug. Ich bin kein schlechter Mensch, also ich glaube an Gott, das wird schon passen. Ja, das ist nett, das zu denken, aber Gott selbst hat Jesus in diese Welt geschickt und gesandt. Und wenn wir an Gott glauben, können wir Gott wirklich nur verstehen und erkennen, wenn wir an seinem Sohn glauben. Jesus Christus ist der Sohn Gottes, der zweite Person der Gottheit und er ist Mensch geworden. Und du kannst an den wahren Gott nicht richtig glauben, nicht aufrichtig glauben und seinen Sohn ablehnen. Es ist genauso, wenn du kannst jetzt nicht sagen, Stan, ich mag dich, aber deine Kinder hasse ich. Und ich würde dann sagen, passt schon, ist okay, macht nichts. Du kannst meine Kinder hassen, das ist okay. Ich würde auf 100% sagen, was ist mit dir los? Es gibt keinen Grund, meine Kinder zu hassen. Und in diesem Fall noch weniger Grund, weil Jesus für dich und für mich am Kreuz gestorben ist. Er ist für uns in dieser Welt gekommen. So, Jesus Christus kam und Jesus Christus hat uns Grund gegeben, dass wir uns nicht erschrecken, weil wir denken vielleicht, dass diese Welt ist alles, aber es ist nicht alles. Das Wichtigste ist, was passiert danach. Was diese Dinge betrifft, hatte Herr Jesus auch in Lukas 21 Folgendes gelehrt. Da sprach er, das heißt, da sprach Jesus, habt Acht, dass ihr nicht verführt werdet, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es und die Zeit ist nahe. Lauft ihnen nun nicht nach. Wenn ihr aber von Kriegen und Unruhen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen. Aber das Ende kommt nicht so bald. Dann sprach er zu ihnen, ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es wird hier und dort große Erdbeben geben, Hungersnöte und Seuchen und Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel werden sich einstellen. Vor diesem allem werden sie Hand auf euch legen und euch verfolgen und in Synagogen und Gefängnisse übergeben und vor Könige und Fürsten führen, um meines Namens willen. Das wird euch aber Gelegenheit zum Zeugnis geben. Alle diese Dinge sind eine Gelegenheit zum Zeugnis, dass wir dem Herrn von Jesus erzählen können. Und das, der Herr Jesus sagte, das wird passieren. Und dieses Jahr, das was wir mit der Coronavirus erleben, ist nicht das erste Mal, dass es eine Pandemie gegeben hat. Es ist halt lange, lange her, dass es sowas gegeben hat. Wir haben erst nach dem Ersten Weltkrieg sowas gehabt, mit der spanischen Grippe. Meine Eltern haben keine Pandemie erlebt. Also bis jetzt, meine Mutter lebt noch. Es waren meine Großeltern, die gelebt haben, als das mit dem Ersten Weltkrieg passiert ist. Und meine Großeltern sind schon längst verstorben. So, das ist was ganz Neues für uns. Aber diese Dinge kommen immer wieder vor. Das heißt nicht unbedingt, dass es das Ende ist. Aber auf jeden Fall heißt es, dass es uns zeigt, dass wir eben verletzbar sind. Dass wir nicht so sicher und stabil sind. Wir haben alles nicht mit Wissenschaft besiegt. Unser größtes Problem ist dann eben nicht, dass wir eben zu Hause bleiben müssen. Unser größtes Problem ist, wenn ich zu Hause bin und ich merke, dass es eng wird und ich werde dann ungeduldig und ich werde dann zornig und ich werde dann ungut mit meinen Geschwistern oder mit meinen Eltern oder mit meinen Kindern und ich fange an zu schreien und ich fange an zu streiten und ich fange an unrund zu werden. Das Problem ist, woher kommt das? Was ist in meinem Herzen los, dass ich mit den Menschen, die ich am meisten liebe, die ich am nächsten stehe, jetzt so ungut sein kann, nur weil es mich nervt? Und das ist das größte Problem. Wir haben Herzen, die sündig sind, die unseren eigenen Weg gehen. Und genau das ist, was auch Jesaja eben angesprochen hat, später in Jesaja, als er diese wunderbare Stelle gegeben hat. Wie hat der Herr uns geholfen? Wie hat Jesus uns geholfen? Damals schaute er in die Zukunft hinein. Gott hat ihn offenbart, der Messias kommt und wird was Wunderbares tun. Aber was ist das genau? Vers 4 in Jesaja 53. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Ich möchte hier nur kurz Pause machen, weil mir ist das eingefallen, als ich das vorbereitet habe. Es gibt manche Leute, die behaupten, dass diese Stelle meint und lehrt, dass wenn jemand zu Jesus kommt im Glauben, dass er nie wieder krank wird, vom körperlich krank. Dass alle unsere Krankheiten dann von Jesus getragen worden sind und das behauptet, dass du niemals in der Lage wärst, Coronavirus zu kriegen. Und der einzige Grund, warum irgendjemand dann, der gläubig ist, Coronavirus bekommen könnte, ist, weil er schwach im Glauben ist. Ich möchte hier ganz kurz und klar und deutlich sagen, diese Auslegung hat mit dieser Zusammenhang nichts zu tun. Du kannst aus der Bibel alles mögliche Einzelaussagen nehmen, aus dem Kontext herausreißen und alles mögliche damit machen und sagen, dass es so und das und jenes bedeutet. Und ich möchte heute alle, die behaupten, dass sie irgendwie die Fähigkeit haben, Menschen zu heilen wie Jesus, die sollen nach Italien fahren und in den Krankenhäusern in Italien gehen und die armen Leute da alle heilen, bitte. Wenn das wirklich so ist, Gott ist allmächtig und wenn du diese Gabe hast, dann fahr hin und heile die ganze Leute. Niemand wird damit ein Problem haben. Warum machen die das nicht? Sie machen das nicht, weil sie es nicht können. Es ist eine Irrlehre, es ist falsch. Es ist nicht vom Herrn, es verwirrt, es verleitet. Diese Stelle hat nichts mit unserer äußerlichen Krankheiten, unser Fieber oder Viren zu tun. Das hat mit unserer geistlichen Krankheit zu tun. Unsere geistliche Schwäche zu tun. Es ist ganz klar in dieser Stelle. Es dreht sich um unsere Übertretungen. Vers 4 sagt, für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Jesus hat auf das Kreuz unsere Sünden getragen. Vers 5, doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Eine wunderbare Stelle. Jesus, wie hilft er uns? Unser Problem ist, wir gehen immer unseren Weg. Warum gibt's Streit? Warum gibt's mangelnde Harmonie zu Hause? Warum gibt's so viele Spannungen? Weil wir auf uns schauen. Weil wir unseren eigenen Weg gehen. Wir denken an uns. Und dann entstehen alle diese Dinge. Das ist etwas, das aus unserem Herzen herauskommt. Wer hat uns unsere Schuld getragen? Wer ist in der Lage, unser Herzen zu verändern, uns ein neues Leben zu geben? Das ist Jesus Christus. Jesus Christus starb am Kreuz. Jesaja 53 hat das hunderte Jahre vorher vorausgesagt. Und dann ist es passiert und wird im Neuen Testament klar und deutlich beschrieben. Der Messias, den Gott von Anfang an versprochen hat, ist gekommen, damit wir von unserer richtigen Schuld, von unserer richtigen Gefahr, unserer sündigen Herzen befreit werden können, Erlösung haben werden können, dass wir Vergebung, Versöhnung und ein Neubeginn haben können. Vielleicht hört irgendjemand hier also das an und denkt, na, der Herr kann mich nie lieben. Doch, Jesus liebt alle. Er sagt, ich bin nicht gekommen, um Gesunde zu helfen, sondern um Kranke. Und genau das ist es. Er weiß, was in deinem Leben passiert ist und trotzdem ist er für dich am Kreuz gestorben. Und wenn du heute da bist und zuhörst und du merkst, ich kenne Jesus, ich habe in ihn geglaubt, dann verstehe, diese Hilfe zeigt, dass er dir auch durchtragen wird durch alles, was auf dich zukommt. Nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Er hat seinen Sohn für dich hingegeben, sagt uns Römer 8. Und daher kann nichts dich von seiner Liebe trennen. Auch keine Krankheit, auch keine Wirtschaftskrise, auch kein Jobverlust, nichts kann dich von seiner Liebe trennen. Und er wird dich Schritt für Schritt helfen, führen und zum Schluss zu ihm nach Hause bringen in den Himmel. Er ist treu. Du brauchst keinen keine Angst zu haben vor der Zukunft. Denk nicht an, was wäre wenn, sondern was ist wirklich heute? Wer ist Gott? Das weiß ich. Das ist Wirklichkeit. Das ist Realität. So, er steht uns bei und er sagt, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und kurz danach in Johannes 14, in Vers 6, sagte Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er behauptete das. Und das ist auch die Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Nicht er, ich sage die Wahrheit, sondern ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Unsere Verbindung ist mit Christus. Nicht mit einer Kirche, nicht mit einer Gemeinde, nicht mit irgendwelcher Religionsrichtung oder Theologie. Es ist mit einer Person. Jesus, der auferstandene Messias, Gott, der Mensch geworden ist, der für dich und für mich am Kreuz gestorben ist, der heute lebt und alle Menschen verspricht, wenn du an mich glaubst, von deinen Sünden wegkehrst, also umkehrst und an mich glaubst, rette ich dich, vergebe ich dir deine Sünden, bin ich dein Herr, helfe ich dir, Tag ein und Tag aus. Also, er ist unser Beistand. Das bedeutet eine tatsächliche Hilfe. Nicht nur werden wir von der Hölle errettet, wir werden von unserer eigenen Sündhaftigkeit und unserer Schwächen auch durch seine Kraft errettet, damit wir durch den Heiligen Geist stark sein können. Sein Beistand bedeutet auch die Niederlage des Feindes. Das sehen wir auch aus der Stelle hier ganz eindeutig, dass er sagt, ich werde mit euch sein. Die Feinden werden euch nichts antun können. Vers 13 sagt eben, ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir, fürchte dich nicht, ich helfe dir. So fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du Häuflein Israel, denn ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Er hilft uns, selbst der Feind kann nichts dagegen tun, selbst ein Virus kann Gottes Hilfe nicht aufhalten. Selbst so, wenn ein gläubiger Christ an so einem Virus sterben würde, was hat er wirklich verloren? Dann ist er beim Herrn. Wir wünschen uns das nicht. Wir sollen alles tun, um das zu verhindern. Wir sollen das Leben schätzen und lieben. Aber jemand, der Jesus hat, der hat die Auferstehung und das Leben in Christus. Und selbst der Tod hat seinen Stachel verloren. Niemand muss Angst haben vor dem Tod, wenn man Jesus kennt. Weil Jesus uns gezeigt hat, der Tod ist nicht das Ende. Es gibt eine Auferstehung für alle, die an ihn glauben. Was für eine Erlösung, was für eine richtige Hoffnung. Der Feind kann uns nichts antun. Und sein Beistand bedeutet, dass wir nie alleine sind. Vers 13 und 14 haben wir gerade gelesen. Er ergreift unsere rechte Hand. Er spricht uns persönlich und väterlich an. Fürchte dich nicht. Was für eine wunderbare Realität diese Stelle uns sagt. Der Herr Jesus gibt uns das. Das war nicht nur und ist nicht nur für uns eine Ermutigung. Denk daran, wer danach auch gelebt hat. Menschen wie der Prophet Daniel oder andere Menschen wie Schadrach, Meshach und Abednego, die Dinge erlebt haben und an solche Bibelstellen sich gestärkt haben. Gott ist meine Hilfe. Und wenn du im Buch Daniel liest von Schadrach, Meshach und Abednego und wo der König Nebukadnezar sagt, alle müssen sich vor diesem goldenen Standbild niederbeugen und mich anbeten und die drei junge Männer stehen gerade und sagen, nein, wir beugen uns nicht vor einem Götzen, wir gehören dem wahren Gott, dem lebendigen Gott. Gerade solche Stellen haben diese jungen Männer gekannt. Für uns ist es eins zu eins das Gleiche. Und wenn du die Geschichte kennst, diese jungen Männer haben den König angeschaut und haben den König gesagt, unser Gott kann uns von dem Feuer retten. Aber sollte er das auch nicht tun, wir sind nicht bereit, einen Götzen anzubeten. Er kann uns retten, er muss das aber nicht. Aber trotzdem folgen wir den wahren Gott. Und da, wenn ihr die Stelle liest, Gott hat ein Wunder getan. Und die haben das überlebt. Und ich glaube wirklich, dass das Buch Daniel bezeugt, dass der König Nebukadnezar höchstwahrscheinlich durch diese Erfahrung und die anderen, wo der Herr ihn erniedrigt hat, dass dieser König ein wahrer Gläubiger geworden ist. Und du siehst, dass diese Wahrheit für Menschen über die Jahrhunderte hindurch eine Stärkung war, eine Hilfe war. Und es soll uns auch helfen, weil Gott sich nicht verändert hat, weil Gott nicht anders geworden ist. Was sind die Was-wäre-wenn-Fragen, die du dir stellst? Natürlich das mit Coronavirus, aber denken wir darüber nach, was noch, bevor es überhaupt eine Coronavirus gab? Was ist mit dieser Ängste? Vielleicht bekomme ich irgendwann mal Krebs oder eine schlechte Erkrankung. Aber was, wenn meine Freunde oder Menschen, die ich liebe, auf einmal mich ablehnen und mich nicht mehr, mit mir nicht mehr gerecht umgehen? Was, vielleicht ist jemand ledig und möchte gerne ein Paar, Partner oder Partnerin haben, und diese Ängste, ich werde nie jemanden finden. Ich werde immer alleine sein. Was wäre, wenn? Oder vielleicht, was wäre, wenn ich meinen Job verliere? Oder was, wenn ich nie einen guten Job überhaupt finden kann? Oder was, wenn mein Ehepartner oder Ehepartnerin sterben sollte? Oder mich verlassen sollte? Oder was, wenn es Krieg geben sollte? Oder was, wenn es ein Kernkraftwerk-Katastrophe geben sollte? Oder was, wenn meine Rente von der Regierung 100% gestrichen wird und ich habe jetzt keine Pension mehr? Was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Das kann unzählig weitergehen. Die Was-wäre-wenn-Fragen sind ein Bereich, wenn du in dieser Was-wäre-wenn-Welt lebst. Das ist eine sehr traurige Welt. Es ist eine Welt, die nur mit Unsicherheit verbunden ist. Es ist eine Welt, wo die Sonne nicht scheint, wo alles immer schlecht ist, wo man immer deprimiert ist und wo es ständig stürmt und wo man nur Gefahren sieht. Wilde Tiere laufen herum. Also man ist hier in Gefahr und dort in Gefahr. Was wäre, wenn? Gott ruft uns dazu auf, nicht diese Was-wäre-wenn-Frage zu stellen, sondern die Realität zu betrachten. Was ist wirklich? Und die Wirklichkeit ist, er ist allmächtig, er ist klug, er ist weise, er ist treu und er führt uns Tag ein und Tag aus. Wenn Menschen in dieser Was-ist-wirklich-Welt leben, was wirklich ist, sich in Gott verbinden, also mit Gott verbunden sind und die Offenbarung Gottes in seinem Wort glauben und nachfolgen. Diese Menschen leben in einer Welt, wo die Sonne scheint. Und das ist keine Einbildung, das ist kein Märchen, das ist Realität. Die Sonne scheint. Diese Menschen leben in einer Welt, wo es eben wirklich Gefahren gibt, aber einen großen Schild, einen Schutz davor. Jemand, der uns beschützt vor allen diesen Gefahren. Diese Menschen leben in Geborgenheit. Diese Menschen leben in Sicherheit. Diese Menschen leben mit einem Lebenssinn. Dieses Lebenssinn ist in Gott selbst zu finden, nicht in die Was-wäre-wenn-ängstliche-Fragen dieser Welt. Und da siehst du, warum Jesus sagte nicht, ich bin einer von vielen Wegen, sondern ich bin der Weg, er selbst. Wir brauchen ihn. Er ist unsere einzige Hoffnung und Rettung. Jesus Christus ist der König. Und wenn wir an ihm glauben und ihm sein Wort wahrnehmen und unser Leben danach wirklich führen, wie es in Matthäus 7 steht, wo Jesus sagte, meine Worte hört und sie dann auch tut, dann haben wir einen festen Boden unter unsere Füßen. Hebräer 11, Vers 6 sagt, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Suchst du Gott durch Jesus Christus? Vertraust du auf Gott und auf ihn allein, auch in solche Zeiten wie heute? Kennst du Jesus? Wenn du heute in deinem Herzen keine klare und eindeutige Ja-Antwort hast, dann ruft Gott selbst dich dazu auf sein Wort zu hören. Wir haben in Jesaja in Kapitel 40 folgende Aussage. Das Gras, Vers 8 in Jesaja 40, das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Das Wort verändert sich nicht. Die Welt verändert sich. Es ist wie Gras, es ist wie eine Blume. Schnell da und dann schnell weg. Aber Gott verändert sich nicht. Suche Gott in seinem Wort. Hast du eine Bibel? Fang an zu lesen. Lies Johannes Evangelium. Lies da im Neuen Testament. Wer ist Jesus? Bete und bitte Gott, dass er dich zeigt, wer er ist und was er in deinem Leben tun will. Nütze diese Zeit zu Hause und suche Gott. Suche deinen Schöpfer. Und du wirst kennen, er lässt sich auch finden. Du wirst verstehen, er will mit dir eine Beziehung haben. Und er will deine Hilfe sein. Er will deine Stärke sein. Da Gott die Zukunft kennt und uns versprochen hat, dass er uns immer treu beistehen wird, dürfen wir der Zukunft ohne Angst entgegengehen. Und das gilt für alle Menschen, die in Christus Jesus sind, die dieses Geschenk in Christus haben. Aber wenn man Jesus nicht hat, ist man auf sich alleine gestellt. Und daher ist unser Aufruf aus dem Wort Gottes ganz eindeutig: Glaube an die Treue und Liebe Gottes in deinem Leben durch Jesus Christus, auch was die Zukunft anbetrifft. Kennst du Jesus? Was will der Herr? Er will, dass du ihn vertraust, dass du dich auf ihn stützt. Kennst du ihn nicht, dann will er, dass du ihn kennenlernst und vertraust und dass du bereit bist, seine Liebe anzunehmen. Es ist die gleiche Lösung. Entweder es ist ein Anfang einer Beziehung oder die Weiterführung der Beziehung. Die Lösung ist Jesus und Vertrauen und treue Nachfolge. Was für eine wunderbare und einfache Realität. Alles dreht sich um Jesus Christus. Kennst du Jesus? Ich hoffe schon. Wenn nicht, lerne ihn kennen. Suche ihn. Schau in seinem Wort hinein. Finde ihn. Er lässt sich finden. Lass uns miteinander beten. Vater, wir danken dir für deine wunderbare Treue, für diese wunderbare Stelle. Es gibt so viel mehr an dieser Stelle, aber Herr, diese kleinen Antworten, diese kleinen Prinzipien sind so viel und so gut. Und wir danken dir dafür. Damals in ungewisse Zeiten hast du diese Sachen ausgesprochen. Du hast gesagt, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Das hat sich bis heute, mehr als 2700 Jahre später, nicht verändert. Du bist immer noch so ein gnädiger und guter Gott. Und wir danken dir dafür. Ich möchte bitten, dass jeder einzelne von uns, der zuhört, diese lebendige Beziehung zu dir durch Jesus Christus haben darf. Und wenn es jemand gibt, der zuhört, der dich noch nicht kennt, dass der oder dass die beginnen, in deinem Wort zu suchen, persönlich, wie sie eine persönliche, die wahre, klare Verbindung mit dir haben können, durch Glauben an Jesus, was Jesus getan hat, wie sie daran glauben und vertrauen können, um ein neues Leben mit dir zu beginnen. Herr, bitte greif du in unser Herzen ein und lass diese herausfordernde Zeit eine Zeit sein, wo viele Menschen zum lebendigen, wahren Glauben an Jesus finden und damit das größte Geschenk, das größte Schatz, das es gibt in dieser Zeit der Ungewissheit, diesen größten Schatz dann auch bekommen können. Wir loben dich, Herr, und preisen dich im Namen Jesu. Amen. Wenn du heute da bist und zugehört hast und viele, viele Fragen hast, möchte ich dich einfach dazu einladen, mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir können aus dem Wort Gottes Fragen beantworten. Es dreht sich nicht um unsere Meinung oder unsere eigene persönliche Ideen. Es dreht sich um klare Lehren aus dem Wort Gottes. Entweder ich oder jemand anders aus unserer Gemeinde, der sich mit dem Wort auskennt, kann mit dir in Verbindung treten, kann deine Fragen beantworten, und dann ist es halt auf jeder Einzelne, eben kommt es darauf an, dass sie das persönlich annehmen und daran glauben und diese Stärke durch den Herrn auch persönlich bekommen. Aber man ist nicht auf sich alleine gestellt. Es gibt Möglichkeiten, wie man die Fragen, die man hat, beantwortet bekommen kann. Bleib nicht in deiner Verzweiflung, in deiner Unsicherheit, suche Antworten. Suche dem Herrn. Wir wollen jetzt mit einem Lied unseren Gottesdienst abschließen. Ein Lied, das wir gut kennen. Wie ein Strom von oben. Was für eine wunderbare Sache. Dieser Friede Gottes kommt von oben herab. Es ist nicht etwas, das wir irgendwie künstlich erzeugen können. Es ist das, was der Herr uns schenkt durch seine wunderbare Gnade. Das ist Lied Nummer 146 für die aus der Gemeinde, die ein Impact-Buch haben. Wie ein Strom von oben. Singen wir dieses Lied als Dankeschön und als Loblied für den Herrn. Er ist unsere totale Freude und Friede in unserem Herzen. Fehlt beim PowerPoint, aber ich hoffe, ihr habt das dann auch gut hören können. Liebe Geschwister, liebe Zuhörer, liebe Freunde, wir wünschen euch Gottes Segen für die kommende Woche und viel Kraft. Sucht den Herrn, er lässt sich finden. Wir wollen mit Gebet jetzt unsere Zeit abschließen und nicht noch einmal, ich möchte alle aus unserer Gemeinde dazu ermutigen, wirklich an diese digitale Treffen teilzunehmen. Nimm dir bitte Zeit. Wir wollen in dieser Zeit, wo wir einander nicht sehen können, nicht auseinanderwachsen. Wir wollen alles dafür tun und dafür sorgen, dass wir zusammenwachsen in dieser Zeit und miteinander reden, einander und im Gebet unterstützen. Und das können wir nur tun, wenn wir miteinander kommunizieren. Nicht vergessen, weiterhin für die Beatrice zu beten. Und ja, möge der Herr euch alle viel Kraft geben. Lass uns beten und damit schließen wir unser Gottesdienst ab. Himmlischer Vater, wir sind dir so dankbar für diese wunderbare Wahrheiten, die wir in deinem Wort finden und haben. Du bist unsere Hilfe, du bist unsere Kraft, du bist unsere Hoffnung. Und das kann niemand von uns wegnehmen. Deswegen können wir auch in den schlimmsten Zeiten Freude in unserem Herzen haben und eine Friede in unserem Herzen haben, das den Verstand übersteigt, weil du uns dieser Friede und Freude schenkst. Du lebst, du bist echt. Und ich danke dir, Herr, für wie ich das in meinem Leben erleben darf und erleben durfte in der Vergangenheit. Und ich danke, wie viele andere Menschen das auch erleben. Und ich möchte bitten, Herr, wir beten, dass viel mehr, dass viele Menschen dich persönlich kennenlernen werden. Und dieser wunderbare Herzensfriede und Freude in dir persönlich erleben dürfen und ein Zeugnis deiner Kraft und Güte und Liebe sein können. Wir danken dir dafür und beten im Namen Jesu. Amen. Amen. Gottes Segen.